kann man sich erstmal vielleicht leichter vorstellen, als es auf den ersten Blick vielleicht auch verblüffend aussieht. Er kam in den amerikanischen Geheimdienst während des Zweiten Weltkrieges. Das heißt, als zum einen der Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland im Vordergrund stand und als zum anderen Emigranten wie er, linksintellektuelle jüdische Emigranten auch, auf der Suche nach Stellen waren, die ihre Familien versorgen mussten, aber eben auch auf der Suche nach der Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise im amerikanischen Exil an diesem Krieg zu beteiligen gegen Nazi-Deutschland. Die spannende Frage ist dann natürlich, wieso blieb er dann nach 1945 weiterhin in diesen Geheimdienststrukturen?
Ja, man weiß ja auch, dass die US-Amerikaner durchaus skeptisch waren, vielen Emigranten gegenüber, die sozusagen vor Nazi-Deutschland fliehend in den USA gelandet sind. Da ist ja nicht jeder sofort in Staatsdienste gekommen oder in solche Tätigkeiten. Hat man die Arbeit, die Marcuse vorher getan hat, und das war ja zum Beispiel auch die Auseinandersetzung mit Kapitalismus und das Beschäftigen mit marxischen Theorien, ist das für die Amerikaner sozusagen im Gegenzug unproblematisch gewesen?
Was bei ihm besonders interessant war und bei einigen seiner Kollegen, da müsste man ganz besonders Franz Neumann nennen, der dieses damals vielgelesene Buch Behemoth geschrieben hatte über das nationalsozialistische Deutschland, was an denen besonders interessant war, dass sie wirklich sich mit der deutschen, sagen wir, Sozialstruktur, Mentalität bestens auskannten. Und was bei Marcuse das beschleunigt hat, dass er in das USS damals eingetreten ist, war tatsächlich auch ein Text, in dem er versucht hat, die Stimmung im nationalsozialistischen Deutschland auf den Punkt zu bringen, zu analysieren, und immer mit der Frage verbunden, wie könnte man dagegen vorgehen, wie kann man die Menschen erreichen, im Krieg, vielleicht aber auch nach dem Krieg, da standen auch schon Fragen an der möglichen Umerziehung, Re-Education, auf der Tagesordnung. Und mit dieser Deutschlandkennerschaft, die eben auch durch Publikationen ausgewiesen war, das hat diese Leute damals in den amerikanischen Geheimdienst gebracht. Wobei kurioserweise eben gerade seine gute Kenntnis des Marxismus und sein eigenes Weiterdenken marxistischer Theorie ihm wiederum im Kalten Krieg Möglichkeiten eröffnet hat, als es dann darum ging, die ja offiziell staatssozialistische Sowjetunion und ihren Einflussbereich besser zu verstehen, ganz besonders die kommunistischen Parteien, deren Analyse er sich dann im Geheimdienst des amerikanischen Außenministeriums gewidmet hat.
Und damit haben Sie uns jetzt galant in die Richtung gebracht, die Sie selbst auch als interessantere in der Motivation sowohl für Marcuse als auch vielleicht für den Geheimdienst so zusammenzuarbeiten sind. Was ist denn sozusagen das gewesen, was Marcuse, und da, das muss man vielleicht auch zeitlich einordnen, in das, was in den USA nach 1945 passiert ist, nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, ist ja der Kommunismus die nächste große Gefahr gewesen, mit der man sich sowohl außen- wie auch innenpolitisch schwer auseinandergesetzt hat. Das muss ja auch Marcuse nicht entgangen sein. Wie hat er sich bewegt in der Arbeit für den US-amerikanischen Geheimdienst, also in gewissem Sinne auch einer antikommunistischen Arbeit, als jemand, der sich ja selbst durchaus als links verstanden hat?
Ja. Das ist wirklich überaus spannend, und um das richtig zu verstehen, muss man sich vielleicht auch von manchen Urteilen befreien, die man so nach 1989 gerne gepflegt hat. Also als es hier diese marode Sowjetunion gab und irgendwie der strahlende kapitalistische westliche Sieger, Bilder, die gerne verbreitet wurden. 1945 sah das doch deutlich anders aus. Da gab es zwar eine zunehmende Spannung zwischen den USA und der Sowjetunion. Es gab natürlich einen wachsenden Antikommunismus, der gerade in der politischen Kultur der USA eine immer größere Rolle gespielt hat. Aber es gab eben auch einen Regierungsapparat, der durchaus noch diese liberale, ja eigentlich linksliberale Politik der Roosevelt-Ära fortgesetzt hat, also mit Sozialreformen, aber auch mit der Suche nach einem Ausgleich im internationalen System. Das ging natürlich immer mehr in den Hintergrund. Aber Leute wie Marcuse, Linksintellektuelle, und er war bei weitem nicht der einzige Wissenschaftler, junge wie auch arrivierte Wissenschaftler, die durchaus so eine linke und linksliberale Agenda vertreten haben, waren durchaus noch gefragt. Sie konnten erst versuchen, direkt nach dem Krieg, das war so ein fließender Übergang, konnten sie sich noch beteiligen, beispielsweise an der Planung der Prozesse, der Nürnberger Prozesse. Dann ging es um den Wiederaufbau Europas, da galt auch in amerikanischen Regierungskreisen, dass in Europa eher der Sozialismus, ein demokratischer Sozialismus gefragt war. Also das war denkbar damals. Und Leute wie Marcuse beteiligten sich dann daran, Vorschläge zu machen, wie man sagen, soziale Stabilität, unter anderem durch gesellschaftliche Reformen, durch fortschrittliche Gesellschaften erreichen kann. Und dann ging es aber über, je schwieriger und schärfer die Auseinandersetzung wurde mit der Sowjetunion, von beiden Seiten befördert, aber eben, man wollte sie nicht zwangsläufig auf die Spitze treiben. Und Leute wie Marcuse kamen dann in so eine Doppelrolle hinein. Einerseits waren sie gefragt, diesen neuen Gegner besser zu verstehen. Also da hatte man Linke, die aber durchaus die amerikanische, also in der amerikanischen Ordnung lebten und die etwas sagen konnten über diesen neuen Feind. Auf der anderen Seite gab es eben auch durchaus das Interesse, auch von Leuten wie Marcuse, vielleicht etwas zur Entspannung, zur Verständigung beizutragen, schon in diesem frühen Stadium. Also dafür zu sorgen, dass diese Spannung zwischen Ost und West nicht immer weiter eskaliert. Also man findet beide Motive, den Feind zu verstehen, um ihn irgendwie auch zu schwächen, gerade um seine Attraktivität zu schwächen. Und auf der anderen Seite eben auch dieses Entspannungsmotiv. Und ganz interessant ist dabei eben auch, dass zu den Hauptmethoden, wie man den Gegner schwächen kann, immer wiederum gehörte der Appell, die Gesellschaftsreform im Westen voranzutreiben, also die soziale Absicherung zu verbessern und so weiter. Also das wurde auch immer noch klar so verknüpft. Und da sieht man, wie so ein, man könnte es so eine sozialdemokratische, linksliberale Gesellschaftspolitik da nach wie vor durchschimmerte, auch wenn Leute wie McCarthy und amerikanische Medien da längst einen stramm antikommunistischen Kurs eingeschlagen hatten.
Ja, der nicht zuletzt auch in den USA zu einer ja fast antikommunistischen Hysterie führte. Ja, viele Intellektuelle und auch Kulturschaffende sind ja denunziert worden, mussten sich vor unsäglichen Ausschüssen rechtfertigen und haben teilweise auch Jobs verloren. Man denke an zum Beispiel die Filmwelt. Ne? Wie hatten Marcuse diese Entwicklung, die dann einsetzte? Und da zählt nicht nur diese McCarthy-Ära hinzu in meinem Interesse, sondern durchaus auch der Koreakrieg und der Vietnamkrieg. Wie hat er sich da positioniert? Immerhin musste er sicherlich damit umgehen, ja, dass sich diese Umgebungsvariablen schon scharf verschärften.
Ja, natürlich. Und in letzter Konsequenz hat das auch dazu geführt, dass er eine immer größere Distanz dazu eingenommen hat. Das ist keine Frage, aber das war eben schrittweise. So in der Anfangszeit konnte man sich gerade in manchen Staatsapparaten eher noch ein bisschen geschützt fühlen. Es gibt einen interessanten Brief, den Marcuse sogar 1969, also auf dem Höhepunkt seines weltweiten Ruhmes, schrieb, in dem er sagte, es weiß doch eigentlich jeder, dass der Angriff von McCarthy und seinen Leuten auf das State Department der erste war, also auf Regierungsapparate, die eben als liberal verschrien waren. Das hat sich natürlich zunehmend gewandelt. Marcuse und die Verbindung zwischen Liberalen und Linken ist immer schwächer geworden. Der entscheidende Punkt war da dann Anfang der 60er Jahre, beispielsweise die Kuba-Intervention der Kennedy-Regierung, dann natürlich die Verschärfung in Vietnam. Man hatte gerade nach den Eisenhower-Jahren doch einiges von diesem Regierungswechsel zu den Demokraten erhofft. Das ist ausgeblieben. Im Gegenteil, der Antikommunismus nach außen wurde sogar noch verschärft. Und das hat dann dazu geführt, dass sich dieser Protest immer verstärkt hat und schon sehr bald keine Reformhoffnung mehr in das amerikanische System gesetzt wurden. Also Vietnam war natürlich dann der absolute Höhepunkt. Da waren dann die Verbindungen einfach durchtrennt.
Wie muss man sich das vorstellen? Seine Abkehr, hat er dann irgendwann gesagt zu seinem Führungsoffizier, also hör zu, das läuft jetzt nicht mehr, wenn ihr das so weiter treibt, dann komme ich da in solche Gewissenskonflikte, dass ich an mir selbst nicht mehr glauben kann.
Naja, es ist natürlich komplizierter. Also selbst auf dem Höhepunkt von Vietnam gab es ja ganz erhebliche Teile der amerikanischen Geheimdienste und eben der Geheimdienstforschung, die die Regierung ständig gewarnt haben vor der Politik, die sie betreiben in Südostasien. Das wurde eben nur konsequent ignoriert. Marcuse ist ja schon früher aus dem Geheimdienst ausgetreten, Ende 1951. Dann hat er Beurlaubung gehabt, ab 1953 war er dann auch nicht mehr geführt. Und was er gemacht hatte, war ja im Grunde wissenschaftliche Forschung, also in einem Apparat, der gar nicht viel anders funktionierte als einem Forschungsinstitut. Er blieb dann aber noch einige Jahre mit diesen Forschungsstrukturen verbunden. Da war nicht nur die Regierung beteiligt, da waren amerikanische Stiftungen, die das gefördert haben. Und aus diesen Kontexten, die durchaus sagen, diesen alten liberalen Geist erhalten hatten, aber natürlich so eine antikommunistische Richtung annahmen, aus diesen Kontexten hat er sich dann eher diskret, kann man sagen, immer etwas weiter gelöst. Also auf der einen Seite nahm das Engagement dort ab, auch die Auftritte, die Kontakte mit diesen Leuten, mit diesen professionellen Kommunismusforschern, kann man sagen. Und auf der anderen Seite nahm seine Anteilnahme an der amerikanischen Studentenpolitik, an der Neulinken, an dem Neulinken Aufbruch immer mehr zu, sodass dann er dann 1965 beispielsweise alte Kollegen, die er noch kannte aus der Geheimdienstzeit, die aber wesentlich dann in der Kennedy- und Johnson-Regierung beteiligt waren an der Verschärfung der Politik, also mit denen auch nichts mehr zu tun haben wollte oder auch deutlich erklärte, dass er mit ihnen nicht zusammen an Buchpublikationen arbeiten wollte.
Ich spreche mit dem Historiker Dr. Tim W. Müller über seine Untersuchung bezüglich Herbert Marcuses Arbeit für den US-amerikanischen Geheimdienst im Morgenmagazin hier auf Radio Korax. Jetzt ist diese Geschichte offensichtlich für Sie jetzt wenig durch Empörung geprägt oder Momenten, über die man sich vielleicht empören kann. Die DDR hat das ja anders gesehen. Die hat ja in den 60er Jahren Marcuse stark angegriffen und ihm Spionagetätigkeit gegenüber der Sowjetunion und Tätigkeit für den CIA vorgeworfen und unterstellt. Wie hat denn Marcuse zu der Zeit auf sowas reagiert und wie ist damit umgegangen worden, dass da sozusagen der direkte Feind, der Klassenfeind schon mal Bescheid gewusst haben schien?
Ja, er hat es selbst im Grunde auch nie als ein Geheimnis betrachtet. Er hat damals diese Empörung zur Kenntnis genommen. Also das war nicht nur in der DDR, es gab in jedem, auch in den westlichen Ländern, haben die kommunistischen Parteien diese Information verbreitet in ziemlich entstellter Form. Er war ja zum Beispiel niemals CIA-Mitarbeiter, sondern eben im USS davor und danach im Geheimdienst des State Department, der eine eigene Forschungsgruppe mit geheimdienstlichen Absichten bildet. Marcuse hat das zur Kenntnis genommen. Es hat ihn wenig gekümmert. Er hat sich es gibt ein paar Äußerungen, dass ihn das natürlich schon störte. Unangenehmer fand er, dass manche der Studenten das aufgegriffen haben und ihm dann auch unterstellt wurde, er würde dann irgendwie deren Absichten hintertreiben oder ablenken von einer politischen Revolution. Letztlich hat er sich davon natürlich distanziert, hat sich auch teilweise darüber lustig gemacht. Aber die Sache ist die, es trifft natürlich nicht den Kern. Was vielleicht empörend ist oder im nachträglich uns so erscheint, ist, dass dieser Moment einer offenen, relativ offenen politischen Kultur, in der sich auch Linke und Linksliberale aufgehoben fühlen konnten, wie vielleicht noch am Anfang des Kalten Krieges, dass das einfach endgültig zerstört war und die Fronten so stark, so scharf aufeinander bezogen sind, wie wir das ja im Grunde nach wie vor erleben.
Marcuse also, der da in ein Licht gerückt worden ist, was vielleicht im direkten Zeitbezug kaum in der Klarheit, in der sie jetzt das nüchtern darstellen können, zu analysieren ist, also seine Rolle da einzuordnen als Forscher im Diensten des amerikanischen Geheimdienstes. Jetzt ist es ja eine Person, ne, die für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet hat, wenngleich eine sehr prominente und die auch als durchaus Kommunist gilt oder als jemand, der mit kommunistischer Theorie sehr viel anfangen konnte, als Idee für Gesellschaft. Steht ja zu befürchten, dass der Geheimdienst sehr viel stärker auch in die Kulturschaffenden oder in diejenigen, die da historisch-wissenschaftlich arbeiteten, eingegriffen hat. Was können wir denn noch erwarten an quasi Enthüllungen? Müssen wir damit rechnen, dass auch Adorno, Brecht oder Eisler als US-amerikanische Spione quasi irgendwann enttarnt werden?
Tja, das glaube ich nicht, dass er so weitreichend ist. Und Spion enthält natürlich schon so eine etwas negative Wertung. Aber womit Sie ganz recht haben, die amerikanischen Geheimdienste, muss ja auch von mehreren sprechen, und sagen Organisationen, die mit ihnen in Verbindung standen, damals eben auch große Stiftungen, spielten gerade in der frühen Phase des Kalten Krieges eine große Rolle und haben eine Vielzahl kultureller Einrichtungen unterstützt, von Zeitschriften, Institute, Kongresse, Ausstellungen von Bildern. Vieles davon ist mittlerweile bekannt. Aber das bedeutet natürlich, das ist natürlich eine komplizierte Sache. Einerseits bedeutet es, dass man diesen Einfluss auszuüben versucht hat. Aber andererseits ist das Motiv auch doch gewesen, einen möglichst großen Pluralismus in der westlichen Kulturwelt zu fördern, der auch wiederum sagen, erst im zweiten Schritt dann die Überlegenheit gegenüber dem Osten darstellen sollte. Insofern kann man sich natürlich lange darüber streiten, ob das manchmal vielleicht sogar sinnvoll war, dass Gelder geflossen sind oder ob dann dadurch diejenigen, die sie angenommen haben, korrumpiert wurden. Auf jeden Fall hat das sehr weite Kreise gezogen und die Kulturwelt und die intellektuelle Welt der Nachkriegszeit hätte sicher anders ausgesehen ohne diese Maßnahmen der amerikanischen Regierung. Und so sehr man das einerseits kritisieren kann, ist man andererseits ja fast ein bisschen wehmütig, dass es dieses Bewusstsein, wie wichtig Kultur und Ideen sind, längst nicht mehr gibt in der politischen Welt.
Ja, das ist eine schöne Deutung der Situation. Abschließende Frage vielleicht. Herr Dr. Müller, was sagen Sie? Sie haben es gerade im Mund geführt, ne? Sozusagen die Gratwanderung der Korrumpiertheit durch den Auftraggeber oder aber eben Arbeitsmöglichkeiten gegen Totalitarismus, sage ich jetzt mal ganz blöd. Wo stand Marcuse? Hat er sich korrumpieren lassen durch seine Tätigkeit für den OSS?
Also um es in einem Wort zu sagen, ich würde sagen nein. Er ist natürlich auch Kompromisse eingegangen, aber was er da geleistet hat, wenn man sich das dann eben anschaut und von der ersten Empörung vielleicht zurücktritt, und dann sieht man, das sind teilweise wirklich sehr, sehr gute Dokumente, die auch wissenschaftlich verlässlich waren und die letztlich, wenn sie gelesen wurden, immer in so Richtung Entspannung gezielt haben, also Argumente denen gegeben haben, die für eine Entspannung waren. Und insofern kann man sagen, auch wenn natürlich jede Mitarbeit in gewisser Form auch Kompromisse einschließt, dass er da intellektuell zumindest keine allzu großen Kompromisse eingegangen ist.
Dankeschön für das Gespräch. Vielen Dank für Ihre Erkenntnisse hier auf Radio Korax im Morgenmagazin. Das Ganze, Ihre Erkenntnisse und Untersuchungen haben Sie dargestellt in dem Buch Krieger und Gelehrte, Herbert Marcuse und die Denksysteme im Kalten Krieg. Für Menschen, die gerne darüber lesen möchten, erschienen ist das Ganze bei der Hamburger Edition letztes Jahr 2010 und im Buchhandel für 35 Euro zu erhalten. Vielen Dank, Herr Dr. Müller, für das Gespräch.
Ja, aber Sie vielen Dank.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Danke.